Hilfte nicht. Suche Jesus und sein Licht. Preis dem Herrn. Anbetung sei unserem Gott und König. Halleluja. Mein Thema ist, wie rettet man sein Leben? An diesem Muttertag eine ganz merkwürdige Predigt habe ich. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenbringe, aber es geht um die Rettung unseres Lebens, unserer Sache, unseres Projekts, unserer Berufung, unserer Vision. Und wie funktioniert das alles? Wie kriegt man das alles so zusammen? So, wie rettet man sein Leben und Muttertag? Ich möchte zuerst einmal alle Mütter segnen und einfach Gottes Segen wünschen. Ihr seid tapfere Frauen. Halleluja. Wenn ich mal manchmal, ich war zweimal bei der Geburt meiner Kinder, habe gesagt, Mann, oh Mann, die Schmerzen würde ich nicht ertragen. Ich würde lieber vorher sterben. Aber was unsere Schwestern ertragen, Millionen, Milliardenfach. Und die Frauen auf dieser Welt. Und nachher ist alles vergessen. Zuerst die großen Wehen und diese Schrecken und diese anderen Umstände. Weißt du, das ist nicht angenehm, diese anderen Umstände. Aber wenn es vorbei ist. Verstehst, ich habe mal eine Schwester gehabt, die wollte ihr Kind adoptieren geben. Also in der Gemeinde eine Schwester. Die wollte ihr Kind weggeben, sie wollte das Kind nicht haben und so weiter. Als das Kind da war, wollte sie gar nicht mehr weggeben. Der hat gesagt, nein, ich erziehe das lieber esse ich trockenes Brot und trinke Wasser, aber ich werde das Kind erziehen. Und die ist eine glückliche Mutter und das Kind ist auch glücklich angenommen worden. Weißt du, wir haben oft Panik und Angst, wie bringe ich das durch? Alleinerziehende Mütter, und ganz besonders segne ich dir alleinerziehende Mütter, denn die haben es bestimmt nicht leicht. Heutzutage auf jeden Fall nicht, wo es alles nur ums Geld geht, um Karriere geht, um Erfolg geht und so weiter. Der größte Erfolg ist dein Sohn und deine Tochter. In aller Liebe. Und ich habe heute eine gute Botschaft und ich versuche zusammenzubringen, also Muttertag und die Predigt, wie rette ich mein Leben, wie gewinne ich bleibende, ewige Werte und. Das ist nur mein Thema, aber ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch, wir gehen auf Pfingsten, Himmelfahrt. Es ist merkwürdig, in dieser Woche ist Himmelfahrt und Vatertag. Das ist beides fällt irgendwie zusammen. Es ist nicht von ungefähr, es ist kein Unfall und keine Katastrophe. Nein, und es ist auch nicht Weltliches und Gottloses. Vater und Mutter müssen geehrt werden nach der Bibel. In meiner Bibel heißt es, ehre Vater und Mutter, dass du lange lebst und dass dir lange gut geht und dass du Freude und Erfolg hast in deinem Leben. Also Kinder, lobt die Eltern, lobt die Mütter, dient die Mütter, denn die haben nicht leicht. Und die haben uns angenommen, die haben uns gedient, wie auch immer. Aber mein Thema wird sein, am Mittwoch der Heilige Geist, die Arbeit des Heiligen Geistes. Dann, wir leben in der Endzeit. Das nächste Thema am Freitag und am Samstag wird das Thema sein, lebe das übernatürliche Leben. Hör auf, das normale Leben zu leben. Das normale Leben, das kann dein Hund und deine Katze machen. Verstehst du aber? Das übernatürliche Leben, das ist mehr als Essen und Trinken. Die Bibel sagt, es ist Freude und Friede im Heiligen Geist. Und das Essen ist nicht das Wichtigste. Das Trinken ist auch nicht das Wichtigste. Dach über dem Kopf zu haben ist auch nicht das Wichtigste. Beruf und Karriere oder Erfolg zu haben und am Schluss sagen, ich war ein großer Mann oder große Frau. Vergiss, auf dem Friedhof liegen sie alle. Unter den Grabsteinen. Verstehst du? Da sind die allen großen. Doktor, Professor, was weiß ich, Durchlauchter. Und wie auch immer. Erlebe das übernatürliche Leben. Und dann habe ich etwas für Christen. Und es geht um die Berufung. Gehe nach Ninive. Das, wo heute Mosul ist, unten dort im Nahen Osten. Gehe nach Ninive. Es ist eine schreckliche Stadt, eine grausame Stadt, eine brutale Stadt. Und dann schickt der liebe Gott den armen Jona nach Ninive. Gehe nach Ninive. Fürchte dich nicht. Mein Thema wird sein am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. Mach deine Berufung fest. Hau nicht ab. Geh nicht stiften. Und was weiß ich alles, in die Fremde, in die Ferne, nach Tarsis, nach Barcelona. Dort war eine große jüdische Gemeinde vor 2.500 Jahren oder 3.000 Jahren. Verstehst du, da sind viele Juden ausgewandert nach Barcelona. Natürlich ist es schön, Spanien, Orangen und was weiß ich, die Berge dann im Hintergrund von Pyrenäen. Eine tolle Stadt. Aber gehe nach Ninive, dort wo Gott dich haben will. Dort, wo du gar nicht hin möchtest, wovor dir graut, wovor du Angst hast, das ist meine Berufung. Und das ist mein Auftrag. Und das ist meine Sendung. Und ich wehre mich meistens. Und Gottes Wege in unserem Leben ist das, wovor wir uns am allermeisten wehren. Das ist der Weg Gottes. Wovor du am meisten Angst hast, geh nicht hin. Und wenn du hingehst, merkst du, was für ein Segen ist. Nach 3 Tagen ist die Herrlichkeit Gottes da. Sogar der Kaiser liegt auf den Knien in Sack und Asche und tut Buße. Und sogar die Viecher im Stall, die Brüller, die kriegen nichts zu essen. Die müssen auch fasten, denn Ninive geht bald unter. Und nicht. Und als sie dann Buße taten, Ninive bestand noch 120 Jahre. Und das Wort Gottes hat sich nicht erfüllt an Ninive, nur weil einer gehorsam war und dorthin ging und predigt, tut Buße, bekehrt euch und Gott wird euch retten. Nur nebenbei. Wie rettet man sein Leben? Es geht um ewige Werte mir heute, nicht um irdische Werte. Die menschlichen Werte vergehen. Deine Kinder gehen ganz schnell aus dem Haus, schneller als du denkst. Verstehst du? Und dann fragst du dich, für was habe ich sie ausgebrütet? Ausgetragen, ernährt, durchgetragen. Da fragst du dich, ich habe letztes Jahr auf meinem Balkon was ganz Tolles erlebt. Eine Amsel hat 2-mal bei mir gebrütet und 3 bis 5 kleine Küken gehabt und kleine Vögelchen, und die sind alle ausgeflogen. Und die Mutter hat sich so aufgeopfert, der Vater hat sich so aufgeopfert. Die sind Tag und Nacht gearbeitet, die konnten gar nicht so viel Futter bringen, wie die gefressen haben. Verstehst? Und dann plötzlich sind sie alle weg und die Mutter ist allein. Dann kommt sie nur noch, da kam sie, die kam zum letztes Mal dort zum Nest, hat noch alles Ordnung geschaffen und das, was noch an Kacke da war, rausgeschmissen und dann abgehauen. So, und ich warte jetzt dieses Jahr, dass sie wiederkommen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Nur nebenbei. Wir werden geboren, um zu sterben, hat mir mal ein Hippie gesagt. Wir werden geboren, um zu sterben, Leute. Lasst uns über das nachdenken. Was ist das Leben? Nichtig, vergänglich, oberflächlich. Wir sind auf diese Welt geworfen, überlebt, gedeih oder krepiere. Mach, was du willst. Das ist das Leben. Wir werden geboren, um zu sterben. Schrecklich. Von dem Moment, wo wir geboren werden, fangen wir an zu schreien. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das geht das ganze Leben lang, dieser Schrei. So. Aber Gottes Plan ist was anderes für uns, nicht zu sterben, sondern wir sind geboren, um aufzugehen, zu blühen, zu gedeihen, zu entwickeln, weiterzumachen unser Leben. Dazu sind wir da, unser Leben zu entfalten, in einer neuen Dimension weiterzuleben. Und da tragen unsere Mütter sehr viel bei. Die Alten haben früher gesagt, die Hand, die die Wiege schaukelt, schaukelt auch die Welt. Ob du es glaubst oder nicht. Die Mütter haben einen ganz großen Auftrag in dieser Welt. Der Kommunismus wäre nie gefallen, wenn nicht die Babuschkas dort gewesen wären. Die Babuschkas, die haben nicht von Marx und Lenin und Kapital erzählt, die haben vom lieben Gott erzählt. Und Gorbatschow kommt aus einer Baptistenfamilie, die Oma ging in die Baptistenkirche. Verstehst du? Die Hand, die das Baby schaukelt, diese Hand schaukelt auch die Welt. Und du siehst, was dieser Mann gemacht hat. Das einfach Deutschland vereint worden ist. Wir verdanken diesem Mann sehr viel. Nur nebenbei, die Hand, die die Wiege schaukelt. Wir sind geboren, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Fülle die Erde und macht sie untertan. Mütter, das habt ihr gemacht. Und zwar sehr fleißig. Wir haben jetzt mittlerweile bald 7 Milliarden Menschen. Oder mehr sogar als 7 Milliarden. So, wie überlebt man? Wie lebt man als Vater, als Mutter? Wie lebt man weiter? Trotz dem Tod, trotz dem Verfall, trotz der Vergänglichkeit, trotz der Verwesung, wie lebt man weiter? Hast du einen Lebensentwurf für dein Leben? Ich werde heute über die Rahel predigen noch, aber jetzt noch nicht. Warte noch ein bisschen, hab ein bisschen Geduld. Die Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Und diese Frau ist bei der Geburt von Benjamin gestorben, nur nebenbei. Und sie war eine sehr traurige Frau, und ich predige für Mütter und Väter, aber gleichzeitig für Mütter, insbesondere die traurig sind. Weißt du, der Jakob hat Depressionen bekommen, als er hörte, Josef hat ein wildes Tier zerrissen. Er hat Depressionen bekommen, hat nicht mehr gegessen, wahrscheinlich nicht mehr richtig gesprochen. Aber am schlimmsten war die Rahel. Das war ihr Sohn. Ihr Sohn hat ein wildes Tier gefressen. Habe ich meinen Sohn dazu geboren, dass wilde Tiere ihn fressen? Und jetzt noch Benjamin, vor Schmerz ist die Frau gestorben. Nur nebenbei, aber warte ein bisschen. Was ist dein Leben? Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen aus Johannes Kapitel 12, Vers 25. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, der wird es in das ewige Leben hineinbringen. Wer sein Leben gar nicht so wert achtet, ich gebe mich hin, ich gebe alles, was ich habe, ich gebe alles, was ich kann. Und das sind unsere Mütter, die geben alles, was sie haben, was sie können, einfach weiter. In aller Liebe. Und du hast vielleicht dich in dein Kind investiert, hast verzichtet, hast lieber gehungert, hast lieber durch die Nächte durchwacht. Du hast so viel Opfer gebracht für dein Kind. Das Kind weiß gar nicht mal, wie viel Opfer du
für ihn oder für sie aufgebracht hast. Die Welt ist schlimm, die Welt ist undankbar. Aber ich möchte hier Danke sagen, Mütter. Aber gleichzeitig erinnern, vergiss den ganzen Schmerz, die ganze Traurigkeit, was da war. Weißt du, du wirst jubeln und freuen, wenn du siehst, aus meinem Bengel, da ist doch noch was geworden. Aus meinem Bengel ist doch noch was geworden. Weißt du, wir schauen hier auf diese Erde und auf das Sichtbare und sind sehr traurig. Viele Mütter sind traurig. Viele Mütter wollten Mütter werden, aber sie konnten nicht Mütter werden, weil die Männer gedrängt haben, treibt ab. Und ich sag dir, auch die, die abgetrieben haben, auch die sind Mütter und verdienen meine Hochachtung. In aller Liebe. Das sind nicht Mörderinnen und das sind nicht Verbrecher. Meine Lieben, die haben es nicht geschafft. Und wie oft passiert es in unserem Leben, dass wir Dinge nicht schaffen und würden gerne schaffen. Rahel weinte um die Kinder, nicht nur um den Josef, sie weinte über alle jüdischen Kinder. Er war traurig, Kinder, ihr wisst gar nicht, was für eine Welt hier hineinkommt. Wie grausam, wie brutal, wie herzlos, wie lieblos sie ist, wie ungerecht sie ist. Gewinne dein Leben, ist mein Thema. Das Leben ist wirklich schlimm, voller Gefahren. Und ich bausche nicht auf und ich übertreibe nicht. Wir sitzen auf dem Vulkan, verstehst? Und wie viele Mütter haben Kinder geboren und an der Front wurden sie verschossen? Denk darüber nach, Tausende, Millionen. Wie viele Mütter haben unsere Großmütter, ja 54 Millionen Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg umgebracht. Das sind auch Mütter. Die Mütter weinen. Und manchmal denke ich, ihnen sind die Tränen ausgegangen. Die können gar nicht mehr weinen. Sie würden gerne noch weinen können. Rahel weint um ihre Kinder. Mein Thema war gestern, gerade nicht in Panik. Gerade nicht in Panik, wenn du siehst, was vor Augen ist, was aus deinem Kind geworden ist. Nimm mal, dein Kind ist ein Verbrecher geworden. Ein Terrorist. Ich habe mal in meiner Gemeindearbeit in Stuttgart jemanden gehabt, dieses Kind ist ein Terrorist geworden, in Wien damals, diese ganzen Anschläge da bei der PLO und Olympia-Sache und so weiter. Und ich habe mit den Eltern gesprochen, die haben gesagt, die Mutter, ich sehe noch heute, wie sie vor mir steht und mit Tränen, was ist aus meinem Kind geworden, habe ich denn dazu zur Welt geworden, was ist aus meinem Kind geworden, habe ich mein Kind nur deswegen auf die Welt gebracht? Die Tochter ist, einer dieser Töchter von dieser Familie sind gläubig geworden, waren lange Zeit in der Gemeinde, sind auch heute noch irgendwo in Süddeutschland in der Gemeinde. Gerate nicht in Panik. Gib nicht die Hoffnung auf. Auch sie haben einen Auftrag. Schau doch die Mutter vom Judas Ischariot. Sie hat diesen Mann, Jungen geboren. So ein lieber, süßer Junge. Wer hätte gedacht, dass er einmal den lieben Gott verrät und Jesus ans Kreuz bringt? Wer hätte es gedacht? Aber er musste geboren werden. Auch Leute, die zum Ärgernis, zum Trotz hier auf dieser Welt gekommen sind, auch die haben eine Funktion von Gott, dass alles so ineinander greift, das Gute und das Schlechte. Und die sind auch, und jetzt bitte halt dich fest, was der Pastor Matute sagt, auch die sind Diener Gottes. Entweder sie dienen dir, sie dienen der Gesellschaft, oder sie geben und nehmen das, was man ihnen nicht gegeben hat. Sie bedienen sich dann auf eigenmächtige Art und Weise. So. Die Menschheit stand schon öfters vor dem Weltuntergang, vor der Katastrophe. Weine nicht. Und ich sage, der Tag wird kommen, da wird noch ein größeres Sterben geben, als alles, was wir bisher gesehen haben. Erster, zweiter Weltkrieg und all die Kriege zusammen addiert. Was wollen wir tun? Baue an deiner Arche, ist meine Botschaft. Ein Stück meiner Botschaft für heute Morgen, am Muttertag. Baue an deiner Arche. Weißt du, wir sind eine bedrohte Spezies. Weißt du, rette nicht die Tiere und die Pflanzen, so weiter. Der Mensch braucht Rettung. Arbeite an der Arche. Und zwar, du und ich, wir alle brauchen die Rettung. Arbeite an deiner Rettung. Schaff an deiner Seligkeit. Denn meine Bibel sagt, wenn du gerettet bist, wird auch dein ganzes Haus gerettet. Und alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. 276 Seelen waren das beim Apostel Paulus, als er mit dem Schiff da nach Rom gefahren ist. 276 Seelen. Alle, die mit dir mitfahren, alle, die zu dir gehören, die deine Gene haben, deine Blutsgruppe haben und mit dir verwandt sind, irgendwelcher Art und Weise, die werden gerettet. Erschreckt mit nicht. Das ist die Botschaft, die ich von Gott habe. Sie werden gerettet, du und dein ganzes Haus. Aber glaube an den Herrn Jesus Christus richtig. Ernsthaft. Mit Hingabe. Glaube an Jesus und du und dein Haus wird gerettet. werden. Um Davids Willen, heißt es immer wieder in der Bibel, die gottlosesten Könige, um Davids Willen habe ich für den David den Thron erhalten, bis das der eine kommt, der würdig ist. Der würdig ist, auf dem Thron zu sitzen. So, mach keinen Stress. Verstehst, dreh nicht durch. Fang nicht an zu spinnen. Werd nicht depressiv. Heul nicht wie die Rahel oder wie der Jakob. Der wurde schwermütig. Vom Jakob heißt es, als die Nachricht kam, Josef lebt in Ägypten. Josef ist ein König. Josef verteilt das Brot. Er ist der Herr des ganzen Reiches. Dann heißt es, und Jakob, sein Geist, lebte auf, sagte, auf, nichts wird hin und gucken. Wenn du die gute Nachricht verstehst und die gute Nachricht von Gott erfährst, du wirst nichts anderes tun, als schnell aufspringen, dein Röstlein nehmen und pssst, weg, weg, 180 Stundenkilometer. Du willst ganz schnell sehen, lebt mein Josef noch, lebt er. Verstehst, die Mutter Rahel hat es nicht mehr erlebt. Sie hat sich zu Tode geweint. Und sie, als der Benjamin kam, sie sagte, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Weißt du, das Gericht Gottes ist da. Das Gericht Gottes, wir werden nicht aufhalten, es wird kommen. Und alle Menschen werden eines Tages vor Gott treten müssen. Aber wohl denen und wohl dieser Generation und dieser Sippe, die gerettet wird, du und dein ganzes Haus, ihr werdet bewahrt werden vom Gericht, wenn ihr richtig vor dem Herrn steht. Die größte Gefahr für die Menschheit ist das Gericht Gottes. Nicht der Atomkrieg und die Umweltverschmutzung und die Klimakatastrophe. Nein, das Gericht Gottes. Aber wer richtig zu Gott steht, der rettet seine Häuser. Und deshalb, Geschwister, ich ermutige alle Väter und Mütter, ernsthaft, steht fest zum Herrn. Zu der Sache Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch solches alles zufallen. Nicht nur essen und trinken, sondern dass auch eure Kinder kommen und du eine Schar vor dir versammelt wirst. Vor die Versammlung. Die Witwe, da heißt es in der Bibel, die hat 1000 Kinder. Die Witwe. Verstehst du? Und weißt du, warum sie 1000 Kinder hat? Das sind Enkel, Urenkel, Urenkelchen. Verstehst du? In Generationen, bis ins tausendste Glied, wird der Mensch gesegnet. Bis ins tausendste Glied. Kannst du dir vorstellen, das sind noch 5.000, 6.000 Jahre, die auf dich warten. In deiner Generation, bis die alle dazukommen. Halt dich fest am Herrn Jesus Christus. Aber der Tag Gottes kommt, das Gericht Gottes kommt. Du musst nicht auf einen Kometeneinschlag warten oder sonst irgendwelchen Spuk, dass die Computer zusammenbrechen wie diese Woche oder was auch immer sein mag. Nein, der Tag des Herrn ist ein Gerichtstag. Hör mir zu, Apostelgeschichte 17, Paulus predigt in Athen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat einen Tag festgesetzt und das ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dann werden unsere Augen aufgehen. Mein Josef lebt! Halleluja! Mein Jesus lebt, an dem ich geglaubt habe, dem ich vertraut habe. Der ist auf dem Thron, der regiert nicht nur Ägypten, sondern das ganze Universum. Alle Knie fallen, müssen sie beugen, alle Zungen müssen bekennen. Er ist der Herr. Gott hat einen Tag festgesetzt, wo alle Menschen vor ihm stehen werden. Und so sicher wie unser Geburtstag ist, so sicher wie unser Todestag ist, und so sicher ist auch, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Jeder Einzelne, er wird vor Gott stehen. Alle Menschen müssen offenbar werden, alle Menschen müssen danach vor Gericht stehen. Gott hat gesetzt, jeden Menschen zu sterben, also geboren werden und sterben, gehört zum Leben. Rette deine Seele. Bring deine Seele in Sicherheit. Wenn du deine Seele in Sicherheit bringst, bringst du deine ganze Sippe in Sicherheit. Versteh mich? Bringst du deine ganze Sippe in Sicherheit? Was nützt es, wenn die Menschen die ganze Welt gewinnen und Schaden an ihrer Seele nehmen? Untergehen, verloren gehen. Rette deine Seele. Versuch nicht, das Leben zu genießen. Weißt du, so viele Menschen versuchen, das Leben zu genießen. Ich möchte jetzt und hier und heute leben. Vergiss den Schmarrn. Nach der Sintflut kannst du das Leben genießen. Wenn du es überlebt hast, die Katastrophe. Und Noah fand Gnade bei Gott. Halleluja. Und weißt du, was Noah gemacht hat? Du musst nur die Bibel ein bisschen aufmerksamer lesen. Weißt du, Noah hat sich betrunken. Weißt du, vor der Sintflut hat er 120 Jahre an der Arche gearbeitet. Und nach der Sintflut, ja, als alles vorbei war, als alles überstanden hat, hat er sich besoffen. Oh, happy day, verstehst du? Er war glücklich. Du lachst. Das ist ein Bild auf Freude. Wein ist ein Bild der Freude. Der betrinkt sich, berauscht sich. Das gleiche war auch beim Lot, als er aus Sodom und Gomorra rausgeführt wurde. Als er draußen in Sicherheit war. Was hat Lot gemacht? Auch sich besoffen. Entschuldigung, ich sage es dir nur zu. Weil wir denken ja, die sind Verbrecher. Lot und, oder Noah haben sich betrunken. Ja, die haben, da ist eine Botschaft drin. Sie haben das Leben genossen. Vorher gab es kein Genießen. Vorher gab es keine Freude. Vorher hatten sie keinen Spaß. Vorher war es nur Stress. 120 Jahre, da musst du an der Arche denken. Du baust an der Arche. Aber nach der Sintflut ist alles vorbei. Jetzt wachsen die Weinstöcke. Ich bin allein mit meiner Familie hier am Leben. Halleluja, Gott hat mich gerettet. Und wir werden an unserem Herrn freuen. Deshalb, heute ist Essen und Trinken nicht die Aufgabe. Heute, unsere Aufgabe ist, dass wir jetzt uns vorbereiten auf den Tag der Freude und des Friedens. Die Welt ist in Ordnung, die Welt ist sauber, die Riesen sind verschwunden, die Probleme sind weg. Du, das wird ein schöner Tag sein. Oh, happy day. Wenn ich Jesus sehe und vor Jesus stehe. Aber hier, da wird es Katastrophen, Krisen geben, Kämpfe geben. Da musst du daran arbeiten, hart arbeiten, dass du die Krisen überlebst. Das Gericht. Und die Menschheit bedroht das Gericht Gottes. Ist so ernst, Leute. Weißt du, die Menschen werden ohnmächtig sein. Lies mal die Offenbarung. Lies mal die Offenbarung. Da kriegst du Angst. Da kriegst du richtig Angst, wenn du das liest. Da sieht man, wie die Menschen hilflos und ohnmächtig werden. Ihnen wird der Geist entfliehen. Sie werden den Tod suchen und nicht finden. Wenn ich die Offenbarung aufmerksam lese, ich finde 12 globale Katastrophen in der Offenbarung. 12 große Katastrophen. Israel ist aus Ägypten aus, sogar 10 Plagen gehabt. Aber in der Offenbarung finde ich 12 große Plagen, wenn die Engel posaunen und die Zornschalen und. Und dann heißt es weh den Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Es geht um unsere Erlösung, Kinder Gottes. Weißt du, was Jesus über die Gemeinde, die Gläubigen sagt? Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja. Glaub an Jesus Christus und die Hölle wird an dir nicht einmal den Geruch des Feuers zurücklassen können. Die Pforten der Hölle werden und die Gerichte Gottes werden die nicht überwältigen. Du und du gehörst zu dieser Schar, die durch diesen Feuerofen durchgeht. Und wenn du aus dem Feuerofen rauskommst, verstehst du, bist du ohne Fesseln. Und sonst bleibst du der Alte, alles was du gewesen bist. Die Katastrophen, auf die wir zugehen, sind unausweichlich. Die werden kommen, kannst beten, so viel du willst. Du wirst nicht verhindern können. Die sind schon vorprogrammiert, das Countdown läuft. Die Welt ist in Panik geraten. Die Menschen werden vor Angst vergehen, aber der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Preis dem Herrn, du bist mein. Meine Botschaft ist heute Morgen, bis dahin sollten wir alles tun, um unsere Seele zu retten. Nur meine Seele, nicht die anderen. Meine Seele, leb du in Gott mit Christus im Heiligen Geist und dann wirst du allen so einen großen Anhang mitziehen. Deine Sippe, wie ein Schweif, wirst du mitziehen. Alle, die zu dir gehören. So, wir werden gerettet. Und deshalb, wir sollen für uns zuerst mal sorgen, dass wir Öl in unserer Lampe haben. Dass wir voll Heiligen Geistes sind. Dass wir wachsam sind. Dass wir Jesu Stimme hören und kennen. Und dann können wir sagen, Kinder, kommt mit. Der Herr ruft uns. Der Herr ist hier. Rahel beweint ihre Kinder. Weißt du, viele werden überrascht sein. Und die werden aus der Traurigkeit nie rauskommen. Aber ich predige deshalb heute Morgen, dass du aufwachst und sagst, Halleluja, ich weiß, ich und mein Haus, wir werden gerettet. Liebe Mutti, du darfst eines wissen, du wirst deine Familie vor dem Thron Gottes sehen. Die werden, weißt du, die sichtbare und unsichtbare Welt wird vereint sein eines Tages. Wird vereint sein. Mach die Augen auf, schau die Zeichen. Und so weiter ist, weißt du, es geht nicht nur, dass wir uns erhalten. Ja, ich muss meine Familie bewahren. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, die ist ständig ihrer Tochter nachgezogen. Sie hat nur eine Tochter gehabt, war geschieden und immer ständig ihrer Tochter nachgezogen. Zog ihre Tochter nach Düsseldorf, ist sie nach Düsseldorf gezogen. Zog die Tochter nach Stuttgart wieder, ist sie wieder nach Stuttgart gezogen. Da, wo sie beruflich war. Weißt du, man versucht immer ganz nah bei dem Kind zu sein. Du kannst deine Kinder nicht bewahren. Du kannst auf deine Kinder nicht aufpassen. Du kannst deine Kinder nicht in den Himmel bringen. Das macht der liebe Gott. Das macht der liebe Gott. Du kannst deine Kinder nicht bewahren. Und Gott erlaubt es oft, dass sie ganz frech und wild werden, damit du die in Ruhe lässt und sagst, Herr, ich übergebe dir meine Kinder. Und das ist ein ganz großer Dienst, was die Mütter tun dürfen, nachdem sie das Kind von Gott empfangen haben, ausgetragen haben, dass sie dem Herrn weihen, wieder zurückgeben. Herr, nimm du das Kind, mach du aus dem, was du willst. Es ist deine Sache, ist der Junge, das Mädel. Gott abgeben. Deshalb haben heilige Menschen die Kinder Gott geweiht, nicht getauft, mit ein bisschen Wasserchen besprengt, damit der böse Geist sie nicht antastet. Nein, sie haben die Kinder Gott geweiht. Weißt du, was das bedeutet? Gesegnet, Herr, das ist jetzt dein Junge, ich habe es ausgetragen für dich. Ich stelle dir zur Verfügung. Und in dem Moment, wo du dein Kind dem Herrn weißt, wacht Gott über dein Kind. Denk an die Mutter Jochebed, die Mutter von Moses. Weißt du, sie konnte eine bestimmte Zeit das Kind bewahren, bis der nicht mehr so gebrüllt hat. Verstehst du, Kinder können ganz schön brüllen manchmal und einem auf die Nerven gehen. Und die Nachbarn notieren, du, das ist, und da weiß ganz genau, ob es schreit, ob es Junge oder Mädchen ist. Verstehst du? Guck mal, dieses Gebrüll, da ist ein, der Pharao hat ein Gebot gegeben, alle Jungen sollen getötet werden, weil er Angst gehabt hat. Da könnte ein Messias kommen. So, und diese Jochebed, sie konnte das Kind eine gewisse Zeit bewahren und hat es auch bewahrt eine gewisse Zeit. Aber dann war es vorbei. Dann macht sie ein Körbchen und dann übergibt es dem Nil, den Krokodilen, den Problemen, den Schwierigkeiten. Und dann sagt sie, jetzt, Herr, ich übergebe das Kind dir. Und als sie das Kind Gott übergeben hat, hat sie das Kind wieder zurückbekommen. Und er durfte sogar unter Polizeischutz ernähren und großziehen und die biblischen Geschichten erzählen, diese Babuschka. Ja. Und aus dem Moses, dass er später im Alter nachher, dass er sich auf den Herrn besinnt. Gib einem Kind bis 5 Jahren die Weisheit, das Wissen, die Erlösung, den Heiland weiter. Und das Kind gehört dir und gehört dem Herrn Jesus. Das sagen die Kommunisten, Katholiken, das sagen alle Tyrannen und Diktatoren, die wollen, deshalb wollen sie schnell den Kinder, die Kinder den Eltern entziehen, im Kindergarten, Vorschule und. Das ist der Trick Satans, dass die Kinder vom Teufel aufgeklärt werden. Aber du als Mutter und Vater bist dazu da, um dein Kind aufzuklären. Nur in aller Liebe. Und diese Jochebed bekommt das Kind zurück. Und bekommt sogar jeden Tag Essen serviert aus der königlichen Küche, vom Hoflieferanten. Das ist, wenn du dein Kind Gott abgibst, Gott sorgt für deine Familie. Deshalb sei nicht so dramatisch und traurig jetzt. Die sind alle weggezogen, die sind alles in weiter Ferne. Also keiner ist mehr da. Denk nicht so. Die sind alle da. Und zwar, du sollst jetzt, eine Mutter hat einmal gesagt, ich habe das Kind 9 Monate unter dem Herzen getragen und jetzt trage ich ein Leben lang auf dem Herzen. Auf dem Herzen. Mütter tragen ihre Kinder auf dem Herzen. Herr, segne mein Kind irgendwo in Afrika, in Australien, in Amerika, irgendwo in Süddeutschland oder Norddeutschland, wo auch immer, irgendwo im Gefängnis. Segne mein Kind, sei du bei meinem Kind. Wie rettet man sein Leben? Ist meine Botschaft. Wie möchtest du, dass dein Haus gerettet wird, was aus deinem Haus wird. Rette deine Familie, bete für deine Familie, segne deine Familie, übergib deine Familie jeden Tag ganz neu Gott. Lies die Namen vor und sag, Heiland, der und der und der und die und der gehört auch dir. Und die Enkelchen gehören auch dir und die Urenkelchen gehören auch dir. Und wenn es noch Urenkel gibt, gib sie auch Gott ab. Du und dein ganzes Haus. 120 Jahre lang, ein Leben lang baute Noah an der Arche. Und wir haben auch diese große Herausforderung, diese starke Belastungsprobe. Ich muss jetzt für mein Haus beten. Weißt du, jetzt muss ich so viel beten für meine Kinder. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, was sie machen. Weißt du, der Geheimdienst, die Staatssicherheit oder was weiß ich, können nicht auf dein Kind aufpassen. Aber der liebe Gott. Und ihre Engel sehen das Angesicht Gottes von den kleinen Kindern. Bau an deine Arche weiter. Lebe weiter. Kämpfe für deine Familie. Und zwar mit wie eine Löwin, kämpfe für deine Jungs. Und wir sollten mutig sein und für unsere Familien kämpfen und nicht dem Teufel, dem Staat, der Kirche überlassen. Unsere Kinder gehören uns und Gott. Das ist so wichtig. Unsere Kinder gehören Gott und uns. Und jetzt brauchen wir viel Mut, gegen den Strom zu schwimmen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Sehr viel Zivilcourage brauchen wir dazu. Und überlass nicht deine Kinder, weißt du, vielleicht werden deine Kinder krank. Rahel weinte um die Kinder, die jüdischen Kinder damals. Sie weinte, Ja, wie wird's mit meinem Benjamin weitergehen? Mein Sohn meines Herzens, wie geht's mit dir weiter? Weißt du, vielleicht sind sie krank, vielleicht ist dein Kind todkrank. Du hast jetzt eine Aufgabe, für sie zu beten und für ihn zu beten. Weißt du, das Leben ist voller Risikos. Und ängstige dich nicht, verzweifle nicht, schmeiß nicht alles hin. Ach, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Nein, erst recht, wenn du betest. Wenn du aufgibst, gehen die vor die Hunde, die Kinder. Gib nicht auf. Wir leben in einer Welt, die so komplex ist, so verdorben ist. Weißt du, so bedroht. Und wir machen den Unterschied. Und deine Gebete machen den Unterschied. Ich denke nur an den Neffe von Abraham. Der ist in Sodom. Und Abraham erfährt, liest die Nachricht und sagt, da kommt Gericht, Katastrophe. Ein Vulkan wird ausbrechen oder ein Komet rast auf die Erde zu. Dort am Toten Meer. Am Sodom und Gomorra. Und dort lebt mein Neffe. Oh lieber Gott, wirst du die Stadt verderben, wenn 50 Gerechte in der Stadt ist? Du siehst, wie er mit Gott schachert. Und fang an, mit Gott zu schachern um deine Kinder, um deine Familie. Fang an zu schachern. Nein, das sind keine 50. Na, dann werden es 40 sein wenigstens. Und du weißt, wie der Abraham runterging bis auf 10. Aber Herr, der Lot, mein Neffe ist dort. Mein Neffe, bitte hilf, dass mein Neffe rauskommt. Und Lot kam aus Sodom und Gomorra raus, nur weil der Abraham gebetet hat. Du liest Nachrichten vielleicht irgendwo in Amerika oder in Russland oder was weiß ich, in China, wo irgendwo deine Lieben sind. Da droht eine Atomkatastrophe, Umweltkatastrophe oder welche Katastrophe auch immer sein mag, ist vollkommen egal. Da hörst du die Nachricht und sagst, Gott, bewahre du meinen Sohn, meine Tochter in Griechenland oder in Italien oder in Spanien. Bewahre du, wo sie auch immer sind, von Not und so weiter. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Wir dürfen bitten. Ob das passiert, ist natürlich eine andere Frage. Und wie das passiert, ist noch die zweite Frage, die dritte. Und Gott hat den Lot rausgeführt, in Sicherheit gebracht. Wie lebt man sicher und geborgen? Das sind die Themen, die Gedanken, die mich heute bewegt. Es gibt Gefahren und die Welt ist voller Gefahren. Weißt du, die Welt ist voller Gefahren. Deshalb, wir müssen gegen den Zeitgeist, gegen den Strom, gegen die Trends angehen. Du hast eine Bestimmung. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet und sagt, Herr, ich werfe alles in die Waagschale. Komm ich um, so komm ich um. Aber ich will, dass du mein Haus errettest. Errette meine Familie. Die anderen, ich kann nicht für die anderen beten, aber ich kann für mich und mein Haus beten. Dafür bin ich verpflichtet sogar. Überlebe. Überlebe. Und Glaubende sind Überlebende. Noah hat überlebt, die Katastrophe. Lot hat die Katastrophe überlebt. Sie haben eine Vision gehabt. Josef hat die Katastrophe überlebt. Und weißt du, Josef hatte eine Vision. Weißt, damals war eine Katastrophe, wahrscheinlich irgendein Kometeneinschlag, da 7 Jahre die Sonne nicht schien nicht. Man ernten konnte gar nichts mehr. Es muss eine ganz große Naturkatastrophe gewesen sein. Aber Gott hat lange voraus den Josef zubereitet. Als Ernährungsminister. Verstehst du? Zubereitet. Baue Silos. 7 Jahre, das werden fette Jahre sein, gute Jahre sein, starke Jahre sein. Mach, sammle das Getreide. Und dann kam die Katastrophe. Dann wuchs auf der ganzen Welt, denn die Hungersnot war eine weltweite, globale Katastrophe. So lese ich in der Bibel. War nicht nur auf Ägypten und den Nahen Osten begrenzt. Das ganze Mittelmeerraum war in Not, in Hungersnot. Und die ganze Welt kam, in Ägypten gibt's noch Brot, schon das zweite Jahr. Ägypten hat noch Brot. Und da war einer, der vorbereitet war von Gott, um seine Familie zu retten. Weißt du, dein Kind ist vielleicht schon vorausgegangen, um dich und dein Haus zu retten. Rahel, dein Sohn, deine Tochter. Da sind die Weichen gestellt in diese Richtung. Jemand, der glaubt, der Visionen hat, der Gott vertraute, der irgendwo Gott dient. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Vielleicht wird es nicht durch dich gerettet werden, aber durch irgendeiner deiner Kinder aus deiner Sippe, aus deiner Familie. Da wird so ein Josef schon dabei sein irgendwo. Glaub mir das. Da wird irgendwo dabei sein. Ein Mann oder eine Frau, die mit Gott zusammenarbeitet, die auf Gott hört, die durch die Hölle geht, aber die Hölle überlebt. Wenn du Gott gehorchst und Gott vertraust und das tust, was er sagt, wirst du in deiner Familie Gutes ernten, auch in schwierigen Zeiten, in Dürrezeiten, Katastrophenzeiten, in Krisenzeiten, in Inflationszeiten, in Krankheitsnöten, Pestzeiten oder was auch immer sein mag. Wenn du an Jesus glaubst, dein Haus wird gerettet. Es ist nicht nur Trostflästerchen, weißt du, oder irgendwie so Vater Morgana. Nein, das ist eine Zusage der Heiligen Schrift vom Wort Gottes. Und was Gott sagt, das trifft ein. Im Gericht werde ich dein Haus bewahren, sagt der Herr. In der Katastrophe, in der Krise. Und weißt du, was da passiert? Große Dinge. Warte mal ab. Plötzlich kommt die Nachricht. Josef lebt. Josef sitzt auf dem Thron und regiert. Und er ist das Brot verteilt. Und dann wird Jakob und seine ganze Familie in ein Land geholt. Ja, das beste Land steht euch offen. Ihr könnt jetzt könnt ihr so richtig genießen. Und dann hast du deine Arbeit getan. Wenn wir in der Ruhe Gottes sind, dann kannst du dich hinlegen im Schaukelstuhl und die Trauben zupfen und dein Wein trinken. Und dann kannst du sagen, oh happy day, oh happy day. Wenn Gott die Tränen abwischt. Und wir brauchen den Trost Gottes, ihr Lieben. Erst, wenn Gott uns tröstet, dann ist die Bedrückung, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht zu Ende. Dann powern wir nicht mehr weiter. Jetzt musst du powern, musst du beten, musst kämpfen und darfst nicht nachgeben. So wie eine Löwin auf Gedeih und Verderb. Kämpf um dein Kind, um deine Familie, um das Heil deines Hauses. Kämpfe um die, die Gott dir gegeben hat. Du kannst nicht für die kämpfen, die Gott dir nicht gegeben hat. Das ist auch die Wahrheit. Aber die Gott dir gegeben hat. Und Mutter, Gott hat dir deinen Sohn, deine Tochter gegeben. Ob er dir deinen Mann gegeben hat, ist eine andere Frage. Ja, vielleicht hast du den selber genommen, selber irgendwo kassiert. Aber dein Sohn, deine Tochter ist dein Nachkomme. Deshalb, die Juden zählen die Nachkommenschaft, den Stammbaum, von der Mutter ab, nicht vom Vater. Weil heute weißt du nicht, wem wer was gehört. Aber von der Mutter weiß man ganz genau, das ist meine Mutter. Die hat mich geboren und die Mutter weiß, das ist mein Junge, den habe ich zur Welt gebracht. So, deine Linie wird gezählt von der mütterlichen Seite. Deshalb Ehre Vater und Mutter. Und weißt du, wir lesen in der Bibel so merkwürdige Geschichten. Immer der Vater des verlorenen Sohnes oder immer nur der Mann. In der Bibel, hör doch auf, in der Bibel wird auch die Frau mitgezählt, bloß sie wird gar nicht aufgelistet, weil die meistens von Männern beherrscht war, das ganze System jener Zeit. Und die Mutter hat mehr mitgetragen, mehr. Weißt du, die Mutter vom verlorenen Sohn, die hat's gebacken, die hat das Fleisch zugerichtet. Oder als die Engel kamen, nicht Abraham bereitete ihm Brot und den Engeln und so weiter, Brot und Fleisch und Wasser. Nein, die Sarah musste arbeiten in der Küche. Aber das liest du nicht, verstehst du? Deshalb, die werden gar nicht gewürdigt. Aber Gott würdigt heute an diesem Muttertag die Frau, die Mutter. Rahel weinte um ihre Kinder. Jakob hat keine Tränen mehr gehabt. Jakob konnte es nicht mehr fassen. Jakob hat die Welt nicht mehr verstanden und sagte, jetzt, ich muss einfach mit meinem Schicksal abfinden. Aber die Rahel weinte jede Nacht, wo ist mein Josef? Das wilde Tier hat es zerrissen. Ich mache dir Mut heute. Gib nicht auf, gib nicht deine Tränen auf, weine weiter. Beschwer dich, klage vor Gott. Und Gott wird dir Ruhe schenken für deine Seele. Die Rettung ist da. Weißt du, die Rettung kommt, wenn Jesus kommt. Das hast du, die Rahel hat nicht mehr erlebt, dass Josef auf dem Thron sitzt. Das hat sie nicht mehr erlebt. Da kam schon so viel dazwischen. So viel Lug und Trug und so viel Schwindel und Gaunerei. Wie rette ich mein Leben? Verzage nicht, Schwester oder Bruder auch mit. Klammere dich an deinem Retter. Herr, es wird alles anders werden, wenn du kommst, wenn du in den Wolken des Himmels erscheinst. Ich werde sehen, all die, die ich geliebt habe, an die ich geglaubt habe, die ich vor dir, vor deinem Angesicht gebracht habe, die ich zur Welt gebracht habe. Die sind nicht von selbst gekommen, du hast sie zur Welt gebracht. Herr, ich preise dich, bete ich an. Ein anderes Wort lese ich noch. Zacharja Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König, dein Messias kommt. Er ist ein Gerechter und ein Helfer. Dein König, das ist die Lösung. Der kommt, Jesus Christus. Der Josef auf dem Thron, der lebt. Er hat die Lösung. Er ist ein gerechter Helfer. Und der Prophet sieht diese Lösung schon, wie sie kommt. Es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Die Lösung für die arme Rahel, weißt du, diese Rettung für die Rahel, für ihr Problem, die Lösung, die kommt nicht durch Heer oder Kraft, durch Doktor und Medizin und was weiß ich, welche Art. Die Kraft kommt durch Gott, durch den Heiligen Geist. Bevor was Großes passiert, es geht meistens tief runter. Du bist schwach, elend, jämmerlich. Und erst wenn du dann fertig bist, nichts mehr kannst, dann greift der Herr ein. Lukas Kapitel 2, jetzt komme ich zu dieser, das ist eben langsam, aber sicher komme ich zu dieser Rahel. Lukas 2, Vers 4, da heißt es, und Josef machte sich auf, Maria natürlich mit, auf dem Weg von Nazareth nach Galiläa, und er ging nach Bethlehem, das in Judäa liegt. Das ist der Ort, aus dem Dorf David stammte. Er musste dorthin, weil er ein Nachkomme Davids war. Er musste dorthin, weil er ein Nachkomme Davids war. Jesus, der Retter, musste nicht woanders geboren werden, nicht in schönen grünen Nazareth, Galiläa, nein, in Bethlehem, im Hause Davids. In dieser, jetzt bitte halte ich fest. Weißt du, du verklärst den David und das Reich Davids. Wir haben so viele Daviditen unter uns, verstehst du? Israel-Fans und die David anhimmeln. Nein, ich möchte dir die Wahrheit sagen, ich bin David. Das Haus Davids war total abgewirtschaftet, bankrott. Eine chaotische Familie. Lies mal Erster Könige oder lies mal die Könige und Chroniker. Das waren lauter Chaoten. Bringen sich gegenseitig um. Das war das Haus Davids. Eine konfuse, verworrene Sippe. Eine chaotische Familie. Für die hätte ich keine 5 Cent gegeben. Verstehst du? Aber gerade nach Bethlehem, zum Hause Davids, muss Josef und Maria gehen, damit dort Jesus zur Welt kommt. Weißt du, in allen unmöglichen Dingen war diese Bagage verwickelt. Ja. Eine der schlimmsten Familien der Welt war das Haus Davids. Eines der schlimmsten Häuser der Welt, Familien, Sippen der Welt, das war das Haus Davids. Lauter gottlose Könige, Mörder, Verbrecher, Brudermörder. Die Geschwister bringen sich gegenseitig um. Das ist das Haus Davids. Und dort will Jesus zur Welt kommen. In diesem Hause. Das Haus David war zu der Zeit Josef und Maria ein ruiniertes Haus. Voll Ehebruch, viel Weiberei, Skandalen, Affären. Lies mal die Chronikbücher und lies mal die Königsbücher. Lauter Katastrophen. Das Haus David, das war die verrückteste Familie überhaupt, die man sich denken konnte. Die haben sich schlimme Dinge geleistet. Und dorthin musste Josef und Maria hin, damit Jesus zur Welt gebracht wird. Verstehst du das Geheimnis? In keiner anderen Stadt, nicht in Ninive. Bethlehem, das Haus David war noch viel schlimmer. Dort musste der Retter der Welt geboren werden. Dort musste der Heiland zur Welt kommen. Die brauchen einen Erlöser. Ich werde nie vergessen, ich predige in Aalen und mache dort Evangelisation. Meine Schwiegerleute gehen nicht in die Versammlung. Sie waren damals irgendwie, nein, nicht meine Schwiegerleute, sondern mein Schwager und so weiter. Die gehen nicht in die Versammlung. Und eines Tages sitzen sie in der zweiten Reihe mit Kind und Kegel. Also Mutter, Vater und die 2 Kinder sitzen in der Versammlung. Und die haben ihr Leben Jesus übergeben. Ich erzähle zu Hause meiner Schwiegermutter, du, heute war dein Sohn dort in dem Gottesdienst und so weiter. Ja, die haben es nötig. Verstehst du? Na, weißt du, die Frau, die hat sogar das Auto auf der Straße, einen schönen weißen BMW auf der Straße verkauft, dem Meistbietenden, und in Alkohol umgesetzt. So war die Situation der Familie. Die standen schon vom Scheidungsrichter. Die haben es nötig. Und so ist auch beim David. Die haben es nötig gehabt, dass dort der Heiland kommt, dass der sich bekehrt. Deshalb musste Josef und Maria dorthin. Gott wollte das Haus Davids reformieren und retten. Und dazu braucht er Menschen, die bereit sind, Jesus dorthin zu bringen, in diese verdorbene, verworrene, konfuse Familie. Dort muss Jesus geboren werden. Und irgendjemand hat auch zu dir in deine Sippe Jesus gebracht. Glaub mir das. War auch so durcheinander gewirbelt. Menschen lassen sich nicht von irgendjemandem überzeugen, sondern jemand, der aus dem Hause Davids ist. Maria und Josef, die 2 kommen runter. die Gott gehorchen, Opfer bringen, den Willen Gottes tun und gehen, was Gott ihnen sagt, zu tun. Und sie bringen Jesus dorthin, in dieses chaotische Haus, die schlimmste Familie der Welt, denn Gott will die Schlimmsten retten. Die Starken will er zum Raube haben. Nicht die Schwächlinge, die Lieblinge und die Süßen und Netten. Die Verbrecher will Gott als Eigentum haben. Die will er gewinnen. Die Starken will er zum Raube haben. Und meine Bibel sagt, er will die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Die in Schutt und Asche, in Trümmern liegende Hütte Davids will er aufbauen, diese bankrotte Familie, wieder neues Leben bringen. Und gerade dort soll Jesus geboren werden. Aber Jesus wird gar nicht erwartet. Im Stall schicken sie ihn. Irgendwie in eine ausrangierten Schuppen. Weißt du, dort soll er zur Welt kommen. Aber Jesus kommt nach Bethlehem. Jesus kommt, wie auch immer, ob sie ihn reinlassen oder nicht reinlassen, er kommt. Und oft sind Familien, die, ob sie glauben oder nicht, Jesus kommt, jemand predigt das Evangelium, von einer Tür schmeißen sie ihn raus, durch andere Tür kommen sie rein. Weißt du, und plötzlich hat Gott einen Plan mit Bethlehem. Plötzlich werden die Tränen der Rahel gezählt. Und Rahel weinte um die Kinder Israels, weinte um das Haus Davids. David war Gott treu, hat Gott geliebt, brannte für Gott. Und Gott bringt den David zu Ehren. Sein Haus hat es nicht verdient. Seine Familie hat es nicht verdient. Aber um Davids Willen, weil der Herr sah, wie David Gott anbetet, als sein eigener Sohn gegen ihn revoltiert und rebelliert, dann sagte er, Junge, ich wäre lieber für dich gestorben, anstatt dass du jetzt stirbst. Ich hätte alles gegeben, dass du am Leben bleibst. Warum musstest du sterben? Vier seiner Söhne starben. Das muss es schrecklich gewesen sein, als er das alles ansah, das Haus David. Er wollte das Rechte. Er hat immer wieder Buße getan, hat Fehler gemacht, aber er war bußfertig, hat Gott bereut seine Fehler und Gott hat ihm Gnade geschenkt und wieder ihm aufgerichtet. Der Mann blieb nichts erspart. Mutti, dir bleibt auch nichts erspart. Dir geht's genauso wie David. Du liebst den Herrn, betest dreimal am Tag, gibst dein Bestes und trotzdem musst du solche schreckliche Dinge erleben. David musste so viel Leid in seinem Haus und seiner Familie ansehen, wie sich die Kinder gegenseitig umbringen, sich gegenseitig schänden, sich gegenseitig, was weiß ich, was ja noch alles anschauen. Lies mal die Königsbücher und die Chroniker. Da wirst du sagen, da gibt es, dass Gott noch mit denen Geschichte macht. Er macht mit ihnen Geschichte. Und zwar sogar eine große Heils- und Weltgeschichte mit diesen Missratenen. Er wäre am liebsten gestorben. Und Jesus kam um Davids Willen, weil David ihm am Herzen lag. Liebe Mutter, du liegst Gott am Herzen, in aller Liebe. Gott liebt dich, denn du tust das, was Gott nicht tun konnte. Du bringst Menschen zur Welt. Gott konnte nur Mann und Frau schaffen, das war alles. Aber du erlebst das Wunder der Schöpfung am eigenen Leibe. Hast Schmerzen, mit Schmerzen heißt es in der Bibel, wirst du Kinder gebären. Aber du wirst dabei selig, wenn du es richtig verstehst. Lies mal, da ist sogar einen Gnadenspruch dabei. Du liegst Gott am Herzen. Josef und Maria bringen Jesus, den Retter, zum Hause Davids. Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Die Rettung ist Gottes Sache und nicht deine Sache. Die Rettung deines Hauses, wie, ist nicht deine Sache. Aber Gott braucht Menschen, die einstehen vor Gott. Weißt du, du kannst deinem Kind vielleicht nichts mehr sagen, aber du kannst Gott alles über dein Kind sagen. Und verpetzen. Verstehst du? Und alles erzählen, was du weißt. Am besten ist, du sagst nichts Negatives über dein Kind, sondern erzählst, dass du von Gott empfangen hast, das Kind Gott geweiht hast und mehr nicht. Und dann bittest Gott um Gnade und Erbarmen. Gott braucht Menschen, die einen nicht aufgeben, nicht aufhören, für einen zu beten, die nicht resignieren, die ihr Licht leuchten lassen, trotz den dunklen, trüben Stunden. Hör auf, über die Finsternis zu schimpfen. Es ist besser, ein Licht anzuzünden. Verstehst du? Hör auf über die negativen Dinge in deiner Sippe, Familie, was dort alles ist. Dieses Chaos durcheinander. Die Schande. Zünd ein Licht an und sag, Herr, du bist König. Auch über mein Haus. Gott braucht Menschen, die zu den Davididen, den Abgewirtschafteten, den Verdorbenen hingehen. Die auch wenn der Weg beschwerlich ist, wie für die hochschwangere Frau Maria, so und so weiter, auch wenn es anstrengend ist, wenn mühselig ist, geh hin und ja, rette dein Haus, denn glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube ist nicht nur mit dem Kopf was wahrnehmen, was akzeptieren, was wir wahr halten. Nein, Glauben ist, ich bin überzeugt, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Was ihr macht, ist mir vollkommen egal. Verstehst? Wie dieser Josua. Darum, geh hin. Und dann, jetzt kommt noch etwas. Und dann passiert etwas Schreckliches. Die wollen gar nicht. Die wollen gar nicht. Die wollen gar nicht. Die wollen gar nicht. Und deine Kinder wollen auch nicht. Deine Enkel wollen auch nicht. Und die Schwiegerkinder und Schwiegersöhne und Töchter wollen es auch nicht. Verstehst du, was machen wir dann? Josef und Maria gehen weiter nach Ägypten. Gott sagt weiter und so weiter. Gott hat sie weitergeführt. Die haben es nicht gewollt. Und sei nicht entsetzt, wenn sie nicht wollen. Die Davideten, über die kam das Gericht Gottes. Das Blutbad. Soll ich dir was sagen? Erschreckt bitte nicht. Von dieser Herodes hat alle umgebracht, alle Kneblein von zwei Jahre und darunter. Denn er wollte auf Nummer sicher gehen. Da soll keiner mir entwischen. Keiner, der mir an den Thron gehen könnte irgendwann. Und das sind die ersten Märtyrer für Jesus gewesen, diese Knaben. Diese 2000 Knaben nach der Überlieferung. 2000 Märtyrer für Jesus. Und weißt du, was in der Bibel steht? Die Seelen unter dem Altar in der Offenbarung, die warten auf die Erlösung, die werden eine Krone bekommen. Die um Jesu Willen starben, damals 2000 auf einmal, das wäre eine ganze Armee gewesen, 2000 Jungs, die Nachkommen Davids. Rahel weint um die Kinder Bethlehems, weint zum Heulen. Vielleicht ist manchmal sogar zum Davonlaufen dir. Lass Gott arbeiten. Die Märtyrer. Weißt du, denen ist so viel erspart geblieben. Ich will noch ein paar Wahrheiten sagen, was ich erkannt habe im Lauf der Seelsorge. Einem Jungen oder Mädchen, wo mit 2 Jahren stirbt. Was glaubst du, was der alles und dem alles erspart geblieben ist? So viel Leid, so viel Elend, so viel Lug und so viel Trug, so viel Unterdrückung, so viel Ausbeutung. Ach, ich könnte gar nicht mehr aufzählen, was denen alles erspart geblieben ist. Und ich sage, du wirst deine Kinder wiederkriegen. Die Seelen unter dem Altar. Er sagt, Bruder Matthäus, das ist billiger Trost für mich. Für mich auch. Aber weißt du was, Gott, wenn Gott einen tröstet, dann ist man getröstet. Wenn Gott einen tröstet, du kriegst die Jungs wieder. Was glaubst du an du? Dann kommt dein Bub, den du geboren hast, 2 Jahre lang am Leben erhalten hast, der kommt als König, als Prinz wird er rumspringen dort. Ja. Die Welt versteht oft dieses Geistliche nicht, denn geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Rette dein Leben, rette deine Sippe, rette deine Familie. Verstehe deinen Retter, wie Gott führt, denn die Rettung ist Gottes Sache und Gottes Werk. Gottes Sache und Gottes Werk. Was? Da sind sie erspart vor so vielen Unfällen, durch so viel, was weiß ich, wenn ich dran denke, mein Leben, wenn ich zurückschaue, wenn ich nicht so alt geworden wäre, ich habe ein Foto, wo ich ganz kleines Putzle bin. Verstehst? Was wäre mir in mein Leben an Sorge, Kummer, nicht nur an den schönen Stunden, sondern an Sorge, Kummer und Leid und was weiß ich alles, erspart geblieben. Dein Wille geschehe. Und auch in diesem Fall, in den Tränen der Rahel, weißt du, da geschieht der Wille Gottes. Du verstehst auf Gottes Wege nicht, vor wie viel Gott verschont hat, oder dass sein Kind abgetrieben worden ist und nicht geboren werden konnte, aus welchem Grund auch immer. Die Ewigkeit wird alles offenbaren, meine Lieben. Glaubt mir das. Und wir werden sagen, Herr, du hast wohl gemacht. Du hast wohl gemacht. So, sei froh und dankbar, dass es dich gibt heute. Ich bin auch dankbar. Und so weiter. Weißt du, dass bei mir ein Samariter vorbeigekommen ist und nach mich gefragt hat oder mir zugerufen hat, gerade du brauchst Jesus. Das war so Maria und Josef. Und sie haben die Botschaft gebracht und mir gezeigt. Weißt du, und ich will noch ein paar Wahrheiten sagen. Nimm die an, die Gott dir in den Weg schickt und stellt zu deiner Errettung. Maria und Josef. Verstehst du? Das ungleiche Paar. Der eine groß und der andere klein. Der andere eine alt und der andere jung. Verstehst du? Und die schickt der liebe Gott nach Bethlehem. Und sagt nicht, ich mag den Pastor nicht. Der hat einen Glatzkopf. Ist ein Glatzkopf. Oder der ist noch zu jung. Oder er ist uns nicht fromm genug. Der hat keinen Bart. Ja, der ist nicht charismatisch. Nimm die an, die Gott dir schickt für dein Haus. Und wie Gott es schickt, nimm sie an, wie er arbeitet. Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Lehne die Boten Gottes nicht ab, sonst hast du keine mehr. Verstehst du, Josef und Maria gehen nach Ägypten weiter. Wenn du den Glatzkopf ablehnst, wenn du den komischen Menschen ablehnst, dieses ungleiche Paar, mit der schweren Zunge, ja, ungebildet oder stottert, was auch immer ist, aber die bringen Jesus. Der große Prediger Spurgeon kam zum Glauben. Weißt du, er wollte endlich mal in die Kirche gehen, weil was ist der Sinn meines Lebens? Und dann geht er und er schüttet Hunde und Katzen. Das ist also furchtbar für Englisch oder im Englischen. Er schüttet, was das Zeug hält. Und dann findet er in einer Kapelle gleich um die Ecke Zuflucht und die haben gerade Andacht, aber in dieser Kapelle, der Prediger ist nicht da, der Älteste liest aus der Bibel vor, weil es spontan sein musste, er liest die Bibel vor und er liest, gleich schlägt die Bibel auf und liest im Stammbaum Jesu. Der zeugte den und den, der ist geboren und starb. Und dann sitzen die Leute und sagen, endlich mal ein Fremder, der Spurgeon, der junge, zukünftige große Prediger, der sitzt in der Versammlung, endlich, da sitzt ein Fremder und dieser alte Bruder hat nichts anderes zu lesen, also der zeugte, wurde geboren, zeugte den und den, lebte so und so viele Jahre und starb. Der zeugte den und den und den, hatte die ganze Liste abgelesen und weißt du, was passiert ist? An diesem Tag hat sich der Spurgeon bekehrt. Weißt du, sein Motiv war, weißt du, der wird geboren, lebte so und so viel lange, so und so viele Jahre und starb. Also ist das wirklich das Leben? Gibt's nicht mehr? Und das war der Punkt, wo er zum Heiland kam. Versteht? Da muss nichts was Großes sein. Ein Stotterer, ein Analphabet. Ja, Gott gebraucht Analphabeten. Gott gebraucht Hilfsschüler aus der Baumschule. Gott gebraucht Menschen, die sich nichts einbilden. Er gebraucht sie. So. Jetzt noch zu meiner Rahel ganz schnell. Ich liebe sie. Sie hat schöne Augen gehabt. Die Lea war nicht so perfekt. Und sie weint nach Matthäus 2, Vers 18. Sie weint über die Kinder, über Juda. Denn Bethlehem ist mittendrin in Juda. Es ist der Sohn von der Lea, nicht ihr Sohn. Sie weint über die Kinder, dass die geboren werden, dass sie so ein Schicksal haben. Sie leben so und so viele Jahre und sie sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Ist das wirklich alles? Manche Mutter überlebt ihren Sohn, ihre Tochter. Das ist der Fall. Wenn ich dann denke, viele ältere Leute, sie werden älter als ihre Kinder von heute. Rahel beweint alle Kinder Jakobs, weil sie, und wie Jeremia Kapitel 40 sagt, dass sie nach abgeführt werden in der Gefangenschaft. Jetzt werden sie nach Babylon geführt. Weißt du, es ist so traurig, die ganze Geschichte, wie der Prophet erzählt. Das prophetische Wort hier, Jeremia Kapitel 31, Vers 15. Da heißt es, so spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört, dieses bitterliche Weinen und Klagen. Das ist heute Ramallah, wo die ganzen Palästinenser wohnen. Oder, ja, ihr Sitz ist auch von den Palästinensern. Rahel, die Mutter Israel, sie beweint alle jüdischen Kinder. Was, weißt du, wenn sie das gesehen hätte, was im Holocaust alles passiert, hätte sie noch mehr geweint. Meine Kinder, meine Nachkommen. Und sie beweint alle jüdischen Kinder, weil sie sich, und sie will sich nicht mehr trösten lassen, wegen ihren Kindern, weil sie nicht mehr da sind. Josef ist nicht mehr da und dann geht die Geschichte weiter. Sie sieht, alles ist umsonst, alles ist vergeblich. Alles, was ich in meinen Sohn, in meine Tochter investiert habe, in der Ausbildung, wie habe ich mich, meine Freizeit, meinen Urlaub geopfert, Lateinisch, Englisch, Französisch gelernt oder Mathematik. Ich habe so viel investiert und jetzt ist alles vergeblich, umsonst. Überleg einmal. Und unser Leben ist nichts anderes wie umsonst. Verstehst? Alles nur Leerlauf. Sei doch ganz ehrlich, mach dir nichts vor. Weißt du, das Königshaus. Wenn du später dran denkst, alles bankrott, verdorben. Der David hat sich so investiert und so besorgt, dass das Königshaus bestehen bleibt, aber ist nichts übrig geblieben. Wenn ich weiterlese in der Bibel, nur noch ein Rest seines Volkes bleibt übrig. Und so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Jesus begegnet mal einer Frau, die auf dem Leichenzug ist, ihre Tochter zum Grabe trägt. Frau, weine nicht. Weißt du, da ist eine Botschaft drin. Frau, weine nicht. Du wirst noch Wunder erleben. Dieses Kind wird auferstehen. Denn wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Die Märtyrer unter dem Altar, die Seele unter dem Altar. Halte dich zurück mit deiner Stimme und Klagen und deinen Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Liebe Mutter, hör dir zu. Es gibt noch einen Lohn für deine Mühe. Lieber Bruder, lieber Pastor, lieber Prediger. Es gibt einen Lohn für deine Mühe. Denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren, was es auch immer ist. Die Hölle, der Tod, das Verderben, die Katastrophe, sie sollen alle zurückkehren, sagt der Herr. Ja, sagt der Prophet weiter, es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Eine Hoffnung, ich bin deine Zukunft, ich bin deine Hoffnung, halt dich an mir. Wir haben dieses große Hiobswort, ich komme vom Hiob nicht los. Zuerst mochte ich den Hiob gar nicht und jetzt liebe ich den wie mein bestes Kind. Verstehst du? Da denke ich nur, und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein Herr. Jesus lebt, Halleluja. Und weil Jesus lebt, werden meine Kinder leben, werden meine Enkelkinder leben, werden sie alle leben, weil er der Letzte ist, der einfach das Todesreich abschließt. Er nimmt das Gefängnis gefangen. Josef, der Sohn Rahels, hat für die Familie das Überleben gesorgt. Zwei große Söhne. Josef selbst hat kein Erbe gehabt in Israel. Aber zwei seiner Söhne, Ephraim und Manasse, kräftige Burschen. Sie haben große Stämme bekommen. Und sie haben Geschichte gemacht, auch ein Stück weit. Und später wird es heißen, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus Christus. Gott geht sonderbare Wege, meine Lieben. Wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir uns Gott anpassen. Und das annehmen, was Gott uns gibt und was er uns sendet und wie er das macht. Als ich hier nach Berlin zog, da hat mir eine Schwester aus Süddeutschland, glaube ich Backenang war das oder irgendwo, mir Kiste Eingemachtes geschickt und was weiß ich, was sie noch, also Obstgläser geschickt und so weiter. Und dann, bitte besuche meinen Sohn, wenn du in Berlin bist. Weißt du, die denkt, ich muss das machen. Und ich habe ihr gesagt, Schwester, ich esse gerne dein Eingemachtes, aber ich werde es nicht machen. Der liebe Gott soll mir den Auftrag geben und nicht du. So viele Mütter versuchen da, bitte ruf meinen Sohn an, bitte guck nach meiner Tochter. Nein, Gott muss dir einen Auftrag geben. Der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, in der richtigen Situation. Ich habe nicht besucht, weiß nicht, was es weitergeht. Aber wir sind nicht Werkzeuge von Menschen. Gott sucht die Menschen aus, die gehen und die das tun sollen. Und weißt, die Zeit muss reif werden für den Fall. Ja, der war Oberstudienrat hier irgendwo. Weiß, wäre schon ein großer Fisch gewesen. Aber es geht nicht um Fische fangen, nein, um Gott zu dienen, ihr Lieben. Gott geht Wege. Wenn wir gerettet werden sollen, muss Gott uns den Auftrag geben. Und wem er einen Auftrag gibt, dem gibt er auch die Kraft und die Mittel, dass sie das tun können. Und dann klopfen sie an, dann fallen sie schon gleich auf die Knie und bekehren sich. Erst wenn du richtig stehst, wenn du Gott nicht mehr ins Handwerk pfuscherst und wenn du Gott nicht mehr Vorschriften machst, mach so, mach so, mach so, dann passiert was, dann arbeitet Gott. Wir sollen zuerst mal dem Herrn Raum geben. Weißt du, und Gott benutzt dich als Kanal für deine Familie. Dich als Kanal. Wenn wir versagen, dann kommen Blut und Tränen, wie damals in Bethlehem. Lies mal ab Matthäus Kapitel 2, Vers 17 bis 18 in diese Versen. Die Rahel lässt sich nicht trösten. Rama ist voll von Weinen und Wehklagen. Alles ist alles umsonst, alles vergeblich, alles, was ich gemacht habe. Herr, warum habe ich geheiratet? Warum bin ich mitgezogen hier in der Ferne, in diese Fremde, dieses neue Land? Warum habe ich meinen Papa verlassen? warum ist das alles gewesen? Ich war dort am Grab der Rahel, auch im Herodian, als noch zugänglich war, als sie noch nicht diese große Trennung, große Spannungen waren zwischen Palästinenser und Israel, das Grab Rahels. Bis heute beten sie dort an, das Grab Rahels. 1. Mose 35, Vers 19 lesen wir, wie Jakob seine geliebte Frau beerdigt bei der Geburt von Benjamin und dort begraben muss. Sie lässt sich nicht trösten in der Weglage und so weiter. Und dann, weil sie sie nicht trösten lässt. Lass dich trösten heute, einfach trösten. Weißt du, sie hat den Heiligen Geist noch nicht gekannt. Du kennst den Heiligen Geist, er ist dein Tröster. Er wird dich trösten. Und meine Bibel sagt, und Gott selbst wird uns abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Er tröstet. Diese Rahel ließ sich nicht trösten. Ich möchte, dass du diese Predigt 5-mal anhörst. Nein, damit du dich endlich mal dich trösten lässt. Mein Sohn, meine Tochter ist eine Seele unter dem Altar. Nicht auf dem Altar, sondern unter dem Altar. Weißt du? Und deine Tage der Trauer, der Tränen, werden sich verwandeln in Tage der Freude. Dann wirst du berauscht sein, wie Noah, wie Lot. Verstehst du? Und du wirst liegen und sagen, Halleluja. Oh, meine Nachkommen sind gesegnet. Dann hör das Weinen auf. Deine Seele hat Frieden. Und dann stellst du nicht mehr die dummen Fragen. Hätte der Herr nicht irgendwie anders einrichten können, anders machen können? Der Herr hat genau richtig gemacht. Alles perfekt geordnet. Er ist dieser Regieführer, der auch dein Leben in der Hand hat und hält. Ja, musste das alles passieren? Weißt du, musste das alles geschehen? Musste das sein, dass unschuldige Kinder sterben? Musste der Herodes geweckt werden? Ja, vielleicht machen manche bringen Jesus nach Bethlehem und manche wecken den Teufel. Weißt du, wären die Weisen, jetzt bitte, Gott möge mir vergeben, wenn ich so denke, wären die Weisen nicht nach Jerusalem getippelt, wären sie weiter der Leitung des Heiligen Geistes gefolgt, hätten sie weiter auf den Stern geschaut und hätten sich vom Geist Gottes leiten lassen und nicht nach Jerusalem gegangen, da hätte der Herodes heute noch geschlafen. Ja, aber plötzlich ganz Jerusalem erschrak. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und jetzt fängt er an zu prüfen. Weißt du, wenn der Riese schläft, weckt den Riesen nicht. Das ist die Botschaft. Wenn der Teufel schläft, lass ihn schlafen. Dann geh nicht in einen Befreiungsgottesdienst und den Teufel raustreiben, dann kriegst du erst den Teufel. So viele Leute, die wecken den Teufel und den Riesen. Red nicht darüber. Frag nicht die Gottlosen. Und tipple nicht einfach nur durch die Gegend herum, sondern lass dich vom Heiligen Geist leiten. Denn du bringst oft den Teufel wieder auf die Palme, reizt ihn, den Gott Pan. Verstehst du, dass er mittags nicht schlafen kann und dann die Herden durcheinander bringt. Wie ich gestern gesagt habe. Sie ist untröstlich. Lass dich von Gott trösten. Jesus ist gekommen, um Menschen aus der Macht Satans, aus der Macht der Verbrecher, der Gangster, der Halunken, der Politiker, der Kapitalisten, den Profiteuren zu befreien. Jesus ist gekommen, um Satans Macht zu brechen. Verlass dich auf Gott. Er wird es tun. Er wird es schaffen. Er hat den Sieg errungen bereits. Er ist der wahre König, nicht der Herodes. Jesus hat dem Herodes nichts zu sagen. Er steht vor Herodes. Sagt überhaupt nichts. Hat nichts zu sagen. Rahel, weine nicht. Du wirst wieder lachen. Wenn du dein Sohn, deine Tochter eines Tages in der Ewigkeit begegnest, dann wirst du sagen, Gott, was hast du aus denen gemacht? Du wirst verblüfft sein. Nicht, was die Schule und nicht, was die Universität oder das Arbeitsamt oder das Gericht gemacht hat. Nein, was hast du aus ihm oder ihr gemacht? Gott wird abwischen alle Tränen. Glaub mir das, das steht in der Offenbarung, im letzten Buch, die letzten paar Kapitel der Bibel. Und dann wirst du alles vergessen. Weder die Tränen Rahels noch unsere Tränen retten etwas, verändern die Welt. Allein die Gnade Gottes, Halleluja, die Liebe Gottes. Und der Herr wird die ganze Ungerechtigkeit aus dieser Welt nehmen. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Dein Kind, der geboren wird, geht in eine ungerechte Welt, eine Katastrophe-Welt. Eine katastrophenvolle Welt. Eine Welt, die gar nicht lebenswert ist. Und ich sage, ich habe Angst um die Zukunft der Menschheit. Die Menschheit verblödet jeden Tag mehr. Wenn einmal Strom ausfällt, denk nur, ganz besonders die westliche Zivilisation, wenn einmal nur Strom ausfällt, da geht keine Rolltreppe, keine Kasse mehr, keine Spülung, Toilettenspülung mehr, da geht gar nichts mehr. Und das kann schnell passieren, so ein Blackout. Ganz schnell. Oder wenn plötzlich diese Handys und die Smartphones und die Computer nicht mehr gehen, das haben wir jetzt erlebt, diese Tage. Das war Vorwarnung. Das war ein Schuss vom Bug. Wach auf. Verlass dich auf deinen Verstand. Und auf Gott. Und nicht auf deinen Computer. Rahel. Jeremia Kapitel 31. So spricht der Herr. Halte deine Stimme zurück. Weine vom Weinen und deine Augen vor Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn. Dem Herrn ist nichts entgangen. Der Herr zählt die Tränen der Mütter. Deine Tränen sind nicht verloren. Dich versteht kein Mensch. Aber Gott versteht dich, weil er dein Herz spürt. Dem Herrn ist nichts entgangen. Jeremia Kapitel 31, Vers 13. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und er wird deine Trauer in Freude verwandeln. Und sie werden getröstet werden und sich erfreuen. Mittendrin im Kummer. Ich möchte, dass du das, diese Freude Gottes erlebst heute in deinem Herzen am diesem Muttertag, dass du weißt, Mutti, ich muss mich nicht verzagen. Verzag auch nicht über deine Mutter. Weißt du, beschwer dich nicht bei dem lieben Gott. Ja, meine Mutter hätte mich mehr fördern sollen. Meine Mutter hätte mich anders behandeln sollen. Ich hätte mehr Streicheleinheiten gebraucht. Ich hätte das gebraucht und so weiter. Beschwer dich nicht. Vergiss, lass deine Mutter Mutter sein. Jemand hat mir geschrieben, auf meiner Facebook-Seite hat jemand geschrieben, weil da Diskussion ist zurzeit mit dem, was man alles von Dritten Reich alles annehmen soll und darf man da diese ganzen Souvenirs sammeln, dann hat mir diese Person geschrieben, also guck mal her, mein Vater und meine Mutter, die sind in Nazi-Uniform, der Vater hat am Arm ein Hakenkreuz, darf ich das Bild nicht mehr angucken, was mache ich, weißt du, was ich zurückgeschrieben habe, rahm das Bild ein und häng das dann bei dir im Wohnzimmer auf. Warum? Du sollst Vater und Mutter ehren, Gottes Gebote gehen vor Regierungsgebote, vom Grundgesetz oder was weiß ich, was die Parlamentarier sich ausmalen. Gottes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, egal was sie waren. Auch wenn sie Verbrecher waren. Weißt, sie haben nur ihre Pflicht getan. Verstehst du? Meine Mutter hat erzählt, sie war bei BDM. Das heißt, Bubi, drück mich. BDM, Bubi, drück mich. Verstehst du? Und weißt, aber ich muss meine Mutter ehren. Die hat nichts anderes gekannt. Das Pflichtjahr und was sie alles dort machen musste. Versetzt worden da woanders. Wir lebt in einer Welt. Verstehst? Jetzt können die Leute schlau reden und große Sprüche machen. Was haben die Leute im Sozialismus gemacht? Früher in der DDR. Da sind sie auch mitgelaufen und mitgehangen und so weiter. Hab sie lieb. Trag die Leute nicht nach. Und auch hier bei uns, die Leute sind keine Heilige. Die laufen dem Materialismus nach. Schau die Leute an, wie sie Geld nachjagen und die Kinder verwahrlosen lassen. Da verstehst du, die wachsen auf eigene Füße gestellt, keiner guckt danach. Vergib ihnen. Du musst deinen Müttern und Vätern vergeben und sie einrahmen und sie ans in Wohnzimmer in ein Bild hängen. Das war meine Mutter und mein Vater. Ich habe keinen anderen gehabt. Hast du einen anderen gehabt? Und ich habe sie auch nicht rausgesucht. Und ich bin auch nicht gefragt worden, möchtest du in diese Familie zur Welt kommen? Bin gar nicht gefragt worden. Aber ich bin. Und ich bin Gott dankbar dafür. Und ich bin Gott dankbar, dass meine Mutter mich ausgetragen hat. Dass sie mich verkraftet hat. Dass sie mit mir gegangen ist und mich begleitet hat. Und ich bin Gott auch dankbar. Es gibt ein Lied und ein Gedicht. Danke Gott, wenn du noch eine Mutter hast. Und wenn du keine Mutter hast, dank Gott zweimal, dass sie bei ihm ist. Halleluja. Danke Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir an diesem Tag für unsere Mütter und Väter. Ich danke für die Familien, dass wir in diese Familie hineingeboren werden können, dass wir also nicht irgendwie mit dem Staat, mit dem Trend dieser Zeit, mit der Weltanschauung laufen müssen, sondern wir dürfen unsere Väter und Mütter lieben, egal was sie waren, auch wenn sie süffig waren und wenn sie komisch waren und wenn sie verdorben waren. Es waren unsere Eltern, es waren unsere Mütter, es waren unsere Väter. Sie haben uns zur Welt gebracht und sie haben für uns gesorgt, soweit sie konnten. Und das, was sie nicht konnten, das hast du übernommen, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du für unsere Söhne und Töchter, für unsere Enkelkinder weiter sorgst. und wir geben sie dir alle ab jetzt, Herr Jesus. So wie diese Jochebed, wir geben dir den kleinen Moses ab und jetzt wirst du mit ihm Geschichte machen. Und ich bin dir so dankbar, dass du mit Menschen, die dir abgegeben worden sind, Geschichte machst. Weitere Geschichte, größere Geschichte, schönere Geschichte. Ja, Herr, du wirst dein Volk segnen und befreien durch Männer und Frauen, die sich dir hingeben. Segne nochmals ganz besonders alle Mütter, grundsätzlich alle. Danke, Herr Jesus, für diesen Tag und für diese Botschaft. Amen.